Ja, mein Name ist Adina Wilke und ich darf mit euch heute predigen. Ich finde, Predigen ist auch etwas Interaktives. Wenn nur ich denke, dann ist es ein bisschen langweilig. Deswegen werden wir das gemeinsam machen. Und heute werden wir ein bisschen über gesellschaftliche Normen reden und gesellschaftliche No-Gos. Und ich habe euch drei Gegenstände mitgebracht. Und der erste Gegenstand ist ein rosa T-Shirt. Was könnte man da in Bezug auf gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Richtlinien assoziieren? Was fällt euch da ein? Mädchen, nur für Mädchen. Genau. Also heutzutage entwickeln wir uns langsam davon weg. Auch Männer trauen sich, rosa zu tragen. Das finde ich sehr schön. Aber es war eine lange Zeit so, dass gerade wenn ein Kind neugeboren ist, dass man an der Farbe quasi zum Ausdruck gebracht hat, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist. Spannend ist, in der Renaissance zum Beispiel war rosa eine Prinzenfarbe, also nicht so eine Mädchenfarbe. Und wenn wir zum Beispiel die katholische Kirche mal besuchen, da sehen wir, dass die Mutter Gottes, dass Maria oft in Blau dargestellt wird. Also es ist ganz spannend, wie sich so Sachen entwickeln. Aber trotzdem so dieses, ja, Jungs sollten kein Rosa tragen, Jungs sollten auch nicht so weinen, Männer sollten nicht so weinerlich sein oder so sensibel. Das hat man, also das merkt man vor allem meine Vatergeneration noch oder Großvatergeneration, dass Männer keine Gefühle zeigen, dass sie tough sein sollen. Mädchen hingegen sollten nicht zu laut sein, sie sollten angepasst sein, sollten nicht auffallen. Das sind oft so Sachen von der Gesellschaft, die uns so vorgelebt werden und manchmal uns auch geprägt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mich hat das schon geprägt und ich habe mich als Mädchen oft fehl am Platz gefühlt, weil ich viel auf Bäume geklettert bin, sehr schnell oben war und noch schneller wieder unten. Lag an der Erdanziehungskraft. Genau. Und die Gesellschaft hat mir vorgegeben oder mein Umfeld hat mich so geprägt, ja, Mädchen verbringen ganze Zeit miteinander und schminken sich und machen sich die Haare. Und das war zum Beispiel mein Platz nicht. Also solchen Leuten wird dann quasi indirekt vermittelt, du bist hier nicht richtig. Ja, was gibt's denn noch für gesellschaftliche Normen? Ich habe hier meine Bankomatkarte mitgebracht. Was assoziiert ihr damit? Geld, genau. Die gemacht war interessant. Ja. Über Geld spricht man nicht. Genau. Ja, voll. Das merke ich vor allem in Österreich. Also ich bin in Deutschland geboren. Und so dieses Thema, über Geld spricht man nicht, dem begegne ich immer wieder. Ich arbeite bei Campus für Christus. Das ist ein internationales Missionswerk. Und da lebe ich natürlich auch von Menschen, die die Arbeit mittragen, die nicht nur emotional hinter der Vision stehen, die ich in Österreich voranbringen möchte, sondern auch finanziell. Und da wurde mir auch schon gesagt, Adina, wie kannst du es wagen, um Spender zu fragen? Gott versorgt doch. Und das fand ich ganz interessant, weil ich denke mir, ich bin ja in dieser Freiheit, ich kann doch fragen, was ich möchte. Gott gibt mir diese Freiheit. Also es ist ja auch ein spannender, schmaler Grat, auf dem man sich da balanciert. So, jetzt haben wir die Karte. Oh, und das... Jetzt wird's intim. Ein Rasierer, was assoziiert ihr damit? Schlecht, die Haare kommen nach. Ja, wer darf Haare wachsen lassen und wer muss Haare rasieren? Ist auch ganz spannend, dass von Frauen zum Beispiel oft erwartet wird, dass sie aussehen wie so Barbiepuppen, frisch rasiert, und dass Frauen keine Haare haben, aber am Kopf, da sollen sie ganz viel sein, aber auf den Beinen, unter den Achseln nicht. Und dass es gleich als ungepflegt gilt. Aber ein Mann mit einem Vollbart, denkt man sich, wow, schön. Der darf das im Gesicht tragen und auf den Beinen. Genau, also das finde ich auch ganz spannend, was dieses kleine Ding alles in unserer Gesellschaft losgetreten hat. Genau. Ja, und dann gibt's noch eins, dazu habe ich jetzt kein Accessoire mitgebracht, nämlich, also es wurde mir als Jugendliche, als Teenie oft vermittelt, was das Thema Beziehung betrifft, der Mann muss den ersten Schritt machen. Und der braucht es nämlich, den ersten Schritt zu machen. Der braucht es, der Mann. Genau, also mir wurde gesagt, so habt ihr euch gefunden. Wer hat gefragt? Und wer hat getreten? Also oft ist es ja so, dass man so indirekt schon so Nachrichten sendet bei manchen Paaren. So nach dem Motto, es wird langsam Zeit für einen Antrag. Ich habe morgen nichts vor. Genau. Aber mir wurde immer vermittelt, wenn ich darf nicht proaktiv sein, wenn es darum geht, Männer kennenzulernen, sondern das muss ich den Männern überlassen, weil sie sonst sich in ihrer Männlichkeit beschnitten fühlen. Ja, und ich habe mir dann gefragt, kann ich nicht all diese Prägungen hinterfragen? Und ich bin da über Ruth gestolpert. Und da knüpfen wir an mit dem ersten Schritt machen. Wir lesen nämlich jetzt gemeinsam aus Ruth, weil die hat nämlich gesellschaftliche Normen nicht zu ihren Normen gemacht, sondern die hatte ganz andere Absichten gemeinsam mit Naomi. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mitlesen. Ruth, Kapitel 2, Abvers 12, möchte ich mit euch lesen. Und wir lesen auch dann noch Kapitel 3. Ruth ist so das Bindeglied zwischen der Richterzeit und der Königezeit. Also direkt nach den Richtern findet ihr die Ruth, weil sie ja quasi auch eine Vorfahrin von König David ist. Genau. Seid ihr bereit? Yes? Okay, dann lese ich mal vor. Boas sprach zu Ruth: Der Herr vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach: Mein Herr, lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie einer deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke dein Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter, er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lass sie auch zwischen den Gaben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann. Und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Epha Gerste. Das sind so circa 22 Liter. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr zu essen. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er vor dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Und Naomi sagte ihr: Der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach: Er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Naomi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth: Es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war, und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Naomi aber, ihre Schwiegermutter, sprach zu ihr: Meine Tochter, sollte ich dir nicht Ruhe verschaffen,
damit es dir gut gehen wird? Und nun ist nicht Boas, bei dessen Mägden du gewesen bist, unser Verwandter? Siehe, er warfe diese Nacht auf der Gerstentenne. So bade dich nun und salbe dich und lege deine Kleider an und gehe zur Tenne hinab. Aber lass dich von dem Mann nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Wenn er sich dann schlafen legt, so achte auf den Ort, wo er sich niederlegt. Und geh hin und hebe die Decke zu seinen Füßen auf und lege dich dorthin. Und er wird dir sagen, was du tun sollst. Sie sprach zu ihr, alles, was du sagst, das will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und machte es genau so, wie es ihre Schwiegermutter geboten hatte. Als nun Boas gegessen und getrunken hatte und sein Herz guter Dinge war, ging er und legte sich hinter einen Gartengabenhaufen. Und sie kam leise und hob die Decke auf zu seinen Füßen und legte sich dorthin. Als es nun Mitternacht war, da schrak der Mann auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er, wer bist du? Sie aber antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. So breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja Löser. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast ja jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jeder Mann im Tor meines Volkes weiß, dass du eine Frau von Tapferkeit bist. Und nun, es ist wahr, dass ich ein Löser bin. Aber es ist noch ein anderer Löser da, der näher verwandt ist als ich. Bleib über Nacht. Und morgen dann, wenn er dich lösen will, nun, so löse er dich. Gefällt es ihm aber nicht, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Bleibe bis zum Morgen liegen. So lag sie bis zum Morgen zu seinen Füßen. Dann stand sie auf, ehe noch einer den anderen erkennen konnte, denn es sprach, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib den Überwurf her, den du anhast, und halt ihn auf. Und sie hielt ihn auf, da maß er 6 Maß Gerste ab und lud es sie auf und ging in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter und die sprach, wie steht es mit dir, meine Tochter? Da teilte sie ihr alles mit, was der Mann ihr getan hatte, und sie sprach, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht leer zu deiner Schwiegermutter kommen. Sie aber sprach, bleibe still, meine Tochter, bis du erfährst, wie die Sache ausgeht, denn der Mann wird nicht ruhen, bis er die Sache noch heute zu Ende geführt hat. Ja, das ist heute unser Text, den wir uns gemeinsam anschauen. Und kurz zur Vorgeschichte. Ruth ist auf den Feldern von Boas unterwegs gewesen und hat sich erdreist, so zu arbeiten wie einer seiner Mägde, nur dass sie die Ernte für sich selbst behalten hat und nicht Boas gegeben hat, sondern sie hat gefragt, so ja, kann ich quasi wie einer deiner Mägde arbeiten und alles einsammeln, was ich so finde. Und er hat sie sogar gelobt. Also da ist ihre Dreistigkeit auf seine Großzügigkeit getroffen. Davon habe ich das letzte Mal gesprochen, als ich hier war. Und da knüpfen wir jetzt an, dass Boas ziemlich impressed von ihr ist und sie überhäuft und noch mehr schenkt, obwohl sie schon so viel Möglichkeiten hat, dort Ernte zu sammeln. Und er mahnt auch eben seine Knechte, dass sie die Finger von ihr lassen sollen, damit sie nicht angerührt werden. Also es war auch keine schöne Zeit für Frauen, da unterwegs zu sein. Und ja, was tun Naomi und Ruth dann? Diese Erntezeit ist in circa so 2-3 Monate. Es war quasi so die Kennenlernzeit. Und Naomi entspinnt dann einen Plan. Und ich möchte heute 3 Aspekte hervorheben. Und der erste Aspekt ist Teamwork. Naomi erspinnt den Plan und sagt, hey, zieh deine besten Kleider an, die du hast. Also wahrscheinlich hatte Ruth bis dato, sie war ja selber auch Witwe, genauso wie Naomi, noch ihre Witwenkleider getragen. Und wir lesen, dass Naomi sie auffordert, ja, bade dich, salbe dich, kleide dich in schöne Gewänder. Und das war ein Ausdruck dafür, dass man sich herrichtet für eine Hochzeit, für eine Verlobung. Also es war schon ganz klar, was mit diesen Kleidern symbolisiert werden sollte und ausgestrahlt werden sollte. Sie sollte sich quasi richtig hübsch machen und sich richtig aufbrezeln, um Boas dann zu begegnen. Und das tut sie dann schlussendlich, aber die beiden sind quasi wie Partner in Crime, sage ich gern. Die haben das schon durchdacht. Sie haben gesagt, okay, Naomi hat vor allem gesagt, warte erst, bis alle fertig sind, alle nach Hause gegangen sind. Und es war üblich, dass die ganze Ernte, da die ja draußen zugänglich war, bewacht wurde. Das heißt, der Feldherr, in dem Fall Boas, hat sich niedergelegt und nachdem sie gefeiert haben, ihre Ernte gefeiert hatten, hat er sich niedergelegt zum Schlafen und diesen Zeitpunkt sollte Ruth abwarten und erst dann zu ihm kommen, damit sie quasi nicht so fast im Hochzeitsgewand hinkommt und die anderen Leute damit überfordert. Es reicht ja schon, dass Boas quasi da sehr herausgefordert wird. Genau, also wir brauchen genauso Teamwork. Wir brauchen Leute, mit denen wir gemeinsam durchs Leben schreiten, denen wir unser Vertrauen schenken können, mit denen wir Sachen vorbereiten und wir sind echt keine Einzelgänger. Und meine Frage an euch ist, wer stützt euch? Wer stärkt euch? Wen stärkst du? Mit wem bist du so dick verbandelt, dem traust du dein Leben an? Und es gibt einen schönen Vers, da springen wir jetzt kurz ins Neue Testament, und zwar 2. Timotheus 2, 22. Das kann man sich leicht merken, da geht es um eine Zweierschaft. Mindestens zwei Leute sind ein Team. Und Paulus schreibt Timotheus, also deswegen 2. Timotheus 2, 22. Hat Paulus wahrscheinlich nicht berücksichtigt, als er den Brief geschrieben hat. Aber es hilft als Eselsbrücke. Da steht nämlich, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also all die Dinge sollen wir nachjagen. Wir sollen sie nicht nur schön finden und toll und befürworten, sondern wir sollen ihnen richtig nachjagen, nämlich der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden. Und das Ganze nicht alleine, sondern gemeinsam mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und Naomi und Ruth waren auch genauso eingespannt und haben uns das quasi vorgelebt. Ja, also Ruth ist quasi auf dem Weg dorthin. Die anderen haben die Tenne schon verlassen. Und sie hatte den Auftrag, sich eben zu seinen Füßen zu legen. Und das war eine symbolische Handlung dafür, dass sie in eine bittstellende Haltung gegangen ist. Also das war eine Haltung von einem Knecht. Wenn der Knecht den Feldherr beschützt hat, dann hat er sich zu seinen Füßen gelegt. Also eine bittstellende Haltung. Und diese Haltung sollte sie einnehmen, weil sie ja eine Bitte hat, mit der sie zu Boas geht. Und sie sollte sich dann dorthin legen und abwarten. Das war quasi so ihr Job. Und sie geht hin und deckt eben diesen Überwurfmantel, also wird so ein riesiger Mantel gewesen sein, der auch gleichzeitig eine Decke war, und deckt den Mantel auf und legt sich dahin und erschrickt dann auf. Also bei uns steht da, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Und dieses beugte sich vor kann im Hebräischen auch bedeuten, er tastet umher. Wahrscheinlich hat er versucht, sich wieder zuzudecken. Und dann beim Umhertasten im Dunkeln checkt er, da liegt jemand zu seinen Füßen, aufgebrezelt, wunderschön, frisch, gut riechend, eine Frau. Und er fragt sie ganz entgeistert, wer sie sei. Und sie sagt, ich bin Ruth, deine Magd. Und da finde ich es ganz spannend, weil sie zuvor schon mal erwähnt hat, dass sie seine Magd ist. Und zwar im Kapitel 2, wo sie sagt, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen. Und da wird im Hebräischen ein Wort für diese Magd verwendet, das so viel bedeutet wie Sklavin. Also ich bin deine Sklavin, ich bin in der untersten gesellschaftlichen Schicht. Also sie macht sich da quasi ganz klein. Und dann aber später, als sie auf dem Feld ist, im Stockfinsteren, benutzt sie ein ganz anderes Wort, Amar, und das finde ich ganz spannend, weil Amar steht für eine Magd, die ebenso dazu berechtigt war, eine Ehefrau zu werden, eine Nebenfrau zu sein. Das heißt, sie sagt, ich bin eine Magd, die du heiraten kannst. Und du, lesen wir weiter, bist die Erlöser. Also sie fordert ihn quasi auf, hey, mich kannst du heiraten und du kannst noch Löser. Das heißt, das bedeutet, Naomi musste wahrscheinlich ihr Hab und Gut veräußern, ihre Felder, die sie hatte durch Elimelech, weil sie selber kein Geld mehr hatte. Und der nächste Verwandte kann das quasi lösen. Der kann für sie in die Bresche springen und sagen, okay, ich bezahle das, dann ist es wieder in deinem, in unserem Besitz. Und sie fordert ihn quasi auf, sie zu heiraten. Ich bin eine Magd, die du heiraten kannst. Und dann eben als Löser zu fungieren, damit Naomi wieder zu ihrem Eigentum zurückkommt. Genau. Und nicht, dass er entsetzt ist und sagt, hey, mal langsam, ich muss den ersten Schritt machen als Mann. Sondern er sagt, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Du hast ja jetzt noch edler gehandelt als zuvor, dass du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, weder den Armen noch den Reichen. Und da musste ich an eine Comicfigur denken, weil die zwei haben ja einen ziemlich cleveren Plan ausgeheckt. Und zwar musste ich da an Vicky denken. Ich weiß nicht, ob ihr Vicky kennt. Ja, hat mich sehr geprägt, nicht nur der Haarschnitt. Genau, Vicky. Und er war dafür bekannt, dass er immer der Kluge war, der Clevere, der taktisch immer genau wusste, was wann dran war und versucht hat, so wenig wie möglich Gewalt einfach unter den Wikingern herrschen zu lassen, weil sein Vater war immer haut drauf und er sagt, wir können das auch anders lösen. Und dementsprechend hat er immer ziemlich kluge Ideen gehabt. Und Naomi und Ruth sind auch ziemlich clever, einerseits mit ihrem Plan, aber auch mit der Durchführung. Und Ruth geht ja noch weiter, weil Naomi sagt, hey, du warte ab, bis er was sagt. Und sie sagt, ich bin eine Frau, die du heiraten kannst, kannst du bitte lösen. Das heißt, sie wartet nicht ab, sondern ergreift trotzdem das Wort und die Initiative. Und dann musste ich an einen Vers denken im Matthäus-Evangelium, Matthäus 10, 16. Der kam mir da in der Vorbereitung. Es steht nämlich so schön. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Und das ist Vicky, das sind Ruth und Naomi. Und dieses klug wie die Schlangen bedeutet eben, dass wir geistesgegenwärtig reagieren und agieren. Dass wir geschickt sind, dass wir pfiffig sind, dass wir wachsam sind. Und ohne Falsch wie die Tauben fand ich auch spannend, denn Tauben waren damals beliebte Zuchttiere. Und diese Zuchttiere, die waren auch in gewisser Weise einfältig und ausdauernd. Denn wenn du ihnen ihr Nest weggenommen hast und ihre Eier, waren sie nicht irgendwie beleidigt oder ganz verdrossen, sondern sie haben einfach dann gleich ein neues Nest gebaut und gleich wieder Eier gelegt. Also quasi am fließenden Bande, egal wie oft du sie ihrer Kinder beraubt hast. Und dieses ohne Kompromisse, geradlinig sein, ausdauernd sein und diese Langmut, die eben Tauben haben, die dürfen wir auch haben. Und Boas befürwortet das und ist sichtlich davon angetan, aber ist korrekterweise, ich muss einen Schluck Wasser trinken, korrekterweise sagt er, hey, es gibt jemanden, der ist näher verwandt. Also ich bin nicht der Erste, zu dem du eigentlich gehen solltest. Auch wenn du mich toll findest und ich dich toll finde, das lege ich da jetzt mal hinein. Sondern es gibt jemanden, der ist näher verwandt, aber ich werde das klären. Zerstört. So. Okay, gut. Geht's euch noch gut? Okay, genau. Er sagt nämlich, es gibt jemanden, der näher verwandt ist. Ich muss das besprechen, weil er das Vorrecht hat. Aber wenn er ablehnt, dann ja, steht ihm quasi nichts mehr im Wege. Und spannend ist eben auch, der Vers 11, wo steht, nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du wünschst, das will ich für dich tun. Denn jedermann im Tor meines Volkes weiß. Im Tor damals, dort haben die Geschäfte stattgefunden, da wurde Recht gesprochen, da wurde diskutiert. Also da war das große Treiben des Volkes. Also jeder kannte sie quasi. Meines Volkes weiß, dass du eine Frau der Tapferkeit bist. Bei manchen steht da tugendhaft zum Beispiel oder dass du eine keusche Frau bist. Da gibt's unterschiedliche Übersetzungen. Aber hier wird ein Wort verwendet. Shail heißt das. Und das bedeutet, dass du eine Frau von Tapferkeit, von Macht, von Mut bist. Also Ruth hatte einen extrem guten Ruf und war nicht im Verruf für ihren Mut, sondern es war positiv bewertet. Genau. Was hat hier Ruth? Ruth hatte in dem Ganzen völlige Freiheit. Sie hält sich nicht an irgendwelche gesellschaftlichen Normen. Vielleicht war es damals auch üblich, dass der Mann den ersten Schritt gemacht hat. Also wir sind da sehr von den 50ern geprägt, dass wir quasi auf die Männer warten und die Männer sagen sich nur moderne Zeit, die Frau soll kommen und so warten wir endlos. Kann passieren. Genau. Aber Ruth ist völlig frei davon. Sie weiß, hey, es gibt eine Möglichkeit, den Besitz von Naomi zurückzubekommen und dass das Erbe von ihrem verstorbenen Mann und von ihrem verstorbenen Schwiegervater weitergeführt werden kann, weil die Linie von Ruth und Naomi, von ihren Männern, ist ja quasi ausgestorben. Weil Naomis Mann ist gestorben, dann ihre zwei Söhne, diese Linie hat nicht mehr existiert. Und gerade im Judentum war es extrem wichtig, dass die Linie weitergeführt wird. Und wenn ein anderer, das nennt man die Leveratsehe, wenn ein anderer stattdessen quasi eine der Witwen heiratet, kann diese Linie weitergeführt werden. Und Naomi denkt sich eben, hey, es wird Zeit, dass du deine Ruhe findest, dass du quasi ankommen kannst, obwohl ich das Recht hätte zu heiraten, weil ich ja quasi die Erste bin, die ihren Mann verloren hat, gibt sie das Ruth ab und sagt, na, ist es wichtig, dass du versorgt wirst. Genau. Also außerhalb dieser Normen bewegen sich die beiden Frauen und wir können ihnen extrem dankbar sein, denn sie sind schlussendlich schuld, dass König David das Licht der Welt erblickt hat und schlussendlich Jesus Christus. Und gerade Ruth wird auch im Stammbaum von Jesus erwähnt. Und genau in dieser Freiheit können wir auch sein, denn wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da gibt es ein paar schöne Verse zu dem Thema. 2. Korinther 3,17. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Johannes 8,36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Und Galater 5,1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Ja, jetzt haben wir uns die Geschichte angeschaut. Was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Es ist ja eine Predigt, es muss ja auch um Jesus gehen, was ich auch gut finde. Er hat Teamwork auch gelebt. Auch wenn er alleine am Kreuz gestorben ist und alleine auferstanden ist, aber er hat das Ganze vorbereitet, dass seine Message nicht verloren geht. Er hat nämlich einen Freundeskreis aufgebaut. Er war mit seinen Jüngern und Jüngerinnen nicht nur befreundet, sondern sie waren die, die dann quasi in seine Fußstapfen getreten sind. Und er hat sie bevollmächtigt, er hat mit ihnen diskutiert, mit ihnen gerungen und gerade diskutieren. Wir sehen Diskussion oft gleich als Streit, aber es ist wichtig, dass wir diskutieren, dass wir uns aneinander reiben und daran wachsen. Also er pflegte Gemeinschaft mit anderen und wählte seine Partner in Crimes gut aus, so wie 2. Timotheus 2,22. Dann, er hatte auch Wikigene, er war nämlich auch taktisch und klug, er wusste, wann er reden sollte, wann es gut war, wenn er schwieg, und er kam genau zur rechten Zeit auf diese Erde. Denn zu der Zeit gab es eine einheitliche Amtssprache, das heißt, man konnte sich verständigen. Der Straßenbau wurde immens schnell vorangetrieben durch die Römer. Dadurch war auch das Reisen extrem vereinfacht. Und das Römische Reich war das größte Reich zu der damaligen Zeit. Und innerhalb von 100 Jahren hatte das Reich, wurde ganz durchdrungen vom Evangelium. Also es war ziemlich taktisch klug, genau in diese Zeit zu kommen, wo sich das Evangelium allein durch die Gegebenheiten so schnell ausbreiten konnte. Und es gibt mehrere Punkte, aber einen Punkt möchte ich hervorheben, weil der mich irgendwie sehr betroffen gemacht hat, ist nämlich, dass es auch eine Zeit war, in der Foltergeräte, Todesurteile, all das sehr zur Schau gestellt wurde. Also stand an der Tagesordnung, dass Leute umgebracht wurden, öffentlich sichtbar. Und er konnte ersichtlich für unsere Sünden am Kreuz sterben. Und er hatte extrem viel Publikum und Augenzeugen. Denn solche Hinrichtungen waren ein Publikumsmagnet. Da ist man hingegangen. Heutzutage geht man vielleicht ins Theater oder in den Zirkus oder zu den Filmfestspielen auf dem Wiener Rathaus oder zum Christkindlmarkt. Aber damals war der Schmerz, der Tod, Hinrichtungen waren das, was die Menschen gezogen hat. Das waren die großen Events. Und somit hat er schon dadurch automatisch für eine ganz große Schar von Augenzeugen gesorgt. In Galater 4,4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und es war genau die Zeit, es war genau zur rechten Zeit, ist er gekommen. Und letzter Punkt, die Freiheit. Jesus sprengte Normen. Er überschritt gesellschaftliche Formen. Bei ihm war es nicht so wichtig, ob er jetzt rosa oder blau trug. Er tat das, was eben nicht von ihm erwartet wurde. Er verbrachte zum Beispiel Zeit mit unreinen Menschen. Menschen, die ausgestoßen waren von der Gesellschaft. Zum Beispiel die Samariterin kennt ihr sicher, die Frau am Jakobsbrunnen. Mit ihr führte er eine hochtheologische Diskussion über Lobpreis. Allein nur mit einer Frau zu reden, war schon nicht in Ordnung, vor allem weil er ein Alleinstehender, ein Single-Mann war, durfte er sowieso nicht mit Frauen öffentlich auf der Straße reden, geschweige denn bei ihnen zu Hause sein, sage ich nur Maria und Martha, sondern er redete sogar mit einer Samariterin und Samariter galten von Geburt an als unrein für Juden und Rabbis durften nicht Umgang mit unreinen Menschen haben. Aber ihn kümmerte das alles nicht. Ihm war es egal, was andere darüber dachten. Er sah nur den Mensch und seine Bedürfnisse, seine Anliegen, seine Themen. Und es war ein großes Thema, unter anderem, das die Frau hatte, war eben Thema Lobpreis und Anbetung. Und dadurch setzte sie frei, durch die Erkenntnisse, die sie gewonnen hat in die Diskussion. Und deswegen, wir dürfen auch Erkenntnisse in Diskussionen gewinnen und da auch Freiheit entdecken. Er lebte und diente in der Freiheit Gottes und nicht in den Vorgaben und Normen der Gesellschaft. Und er ist diese Freiheit und diese Freiheit ist auch für uns bestimmt. Gut, runden wir das Ganze ab. Leute, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir dürfen frei sein. Meine Frage an euch ist, lassen wir uns von Traditionen, von Kulturen, gesellschaftlichen Normen prägen oder von Jesus Christus? Es ist egal, jetzt gehen wir mal zum Teamwork, ob du jetzt rosa trägst oder nicht oder vielleicht sogar deine Klamotten teilst. Also ich trage gern Männerklamotten, weil sie oft bequemer sind. Genau, es ist völlig egal. Der Unterschied ist nur, arbeiten wir gemeinsam, unabhängig davon, welche Farben wir tragen. Teamwork zählt größer. Dann hatten wir die Geldkarte. Wir dürfen klug und damit umgehen, was uns zur Verfügung gestellt wird. Und für manche ist es Geld. Aber wir müssen auch wissen, wie wir mit dem Geld handhaben. Wenn ich zum Beispiel vielleicht mal schwanger werde und auf einen Kinderwagen spare, nutzt es mir nicht, wenn ich weiter spare, wenn das Kind schon auf der Welt ist, wenn es schon laufen kann, wenn es das Haus verlässt, sondern ich muss zur rechten Zeit wissen, wann ich dieses Geld auch investiere. Also zu wissen, was wann dran ist. Mal schauen, ob das funktioniert. Yes, das darf ich nicht vergessen. Das ist keine Fake-Karte. Genau. Und dann hatten wir die Freiheit. Und ich finde, da passt der Rasierer sehr gut. Du kannst deinen Bart stutzen, musst es aber nicht. Du kannst ihn auch sprießen lassen. Du kannst deine Beine und Achselhaare rasieren, musst es aber nicht. Du kannst es auch sprießen lassen. Es kann dir keiner vorschreiben, ob du eine Rasur haben musst oder nicht, egal ob du Mann oder Frau bist. Und dann möchte ich euch noch Galater 5,13 vorlesen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Geschwister. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch Liebe. Klar, unser Körper ist ein Tempel, aber gehört Gott alleine. Und ich glaube, der Herr nimmt uns an, so wie wir sind. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben, dass wir so angenommen sind, wie wir sind. Deshalb leben wir in unserer Freiheit, nutzen wir unser Köpfchen und agieren wir als Einheit, als Team, als Glaubensgeschwister im Leib Christi. Danke.